Ja, ich freue mich, dass heute Abend so viele gekommen sind und ich zu einem Thema referieren darf, das momentan in den Medien immer aktueller wird, vor allen Dingen in Amerika, aber immer mehr auch in Europa, vor allen Dingen jetzt sage ich mal in den intellektuellen Kreisen, aber auch unsere Tochter zum Beispiel, die aufs Gymnasium geht, wird also mit dem Thema mittlerweile schon konfrontiert und es nimmt immer mehr zu. Und ich denke deswegen ganz wichtig, dass wir über das Thema Bescheid wissen, das hier langsam auf uns zurollt. Frage also, Universum oder Multiversum? Nun, im Prinzip ist der Vortrag jetzt wie immer in verschiedene Teile aufgeteilt. Ich werde im ersten Teil nochmal erläutern, um was sich da eigentlich dreht bei dieser Frage, Universum oder Multiversum. Und dann möchte ich im zweiten Teil auf das Problem der sogenannten Feinabstimmung zu sprechen kommen. Auch das möchte ich dann noch genau erläutern. Im dritten Teil, Kosmologie, Quantenphysik und Elementarteilchenphysik, sind es alles Argumente für ein Multiversum. Es werden sehr, sehr viele physikalische Gebiete hier herangezogen, gleichzeitig sozusagen, um dieses Multiversum beweisen zu wollen. Dann Implikationen des Multiversums, also mit anderen Worten, was sind die Auswirkungen, was hat das eigentlich für Bedeutung, dieses Multiversum? Und zum Schluss die Frage nach der Wahrheit. Ja, erst einmal die Frage, Universum oder Multiversum? Die Frage ist hier ganz einfach, Universum, das heißt, gibt es ein einziges Universum, so wie hier dargestellt? Oder gibt es vielleicht viele Universen? Und wir sind nur eines von diesen vielen Blasen hier, die da in einem Hyperraum existieren. Ein Universum oder viele? Vielleicht sogar unendlich viele? Gibt es vielleicht viele weitere Parallelwelten neben unserer Welt, die wir jetzt hier so gar nicht wahrnehmen können, aber die da sind? Wenn man jetzt mal diese Frage so anschaut, dann haben sich diese Frage die Menschen eigentlich schon lange gestellt. Und einer der bekanntesten, die sich zu diesem Thema eben Gedanken machten, war der englische Schriftsteller und Mathematiker Lewis Carroll, der im vorletzten Jahrhundert lebte. Carroll hat das bekannte Buch geschrieben, Alice im Wunderland. In diesem Märchen gelangt das Mädchen Alice durch einen Spiegel in eine skurrile Parallelwelt. Also wie hier dargestellt, man sieht also, wie das Mädchen hier in diesem Buch, also durch diesen Spiegel hindurchtritt und dann in eine Spiegel- oder Parallelwelt eintaucht, die ganz anders beschaffen ist, wo also so seltsame Figuren wie hier auftauchen, Humpty Dumpty heißt die zum Beispiel, und also ganz skurrile Begebenheiten, wo die Physik auch teilweise auf den Kopf gestellt ist, nicht so, wie wir sie kennen. Die Naturgesetze also ganz anders als in unserer Welt. Das ist ein Kinderbuch. Vielleicht nicht so geläufig heutzutage mehr. Vielleicht ist ein anderer bekannter Autor aus dem letzten Jahrhundert ist C.S. Lewis. Der hat das Buch geschrieben, Die Chroniken von Narnia. Und das wurde immer wieder verfilmt, zuletzt im Jahr 2010. Auch das ist ein Märchen und in diesem Märchen erfolgt der Zugang zu einer unsichtbaren Parallelwelt durch einen Schrank. Also wie hier, wo das Mädchen also die Schranktür auftut und in eine unsichtbare Parallelwelt eintritt. Aber nicht nur Schriftsteller vertreten jetzt diese Idee von diesen Parallelwelten, sondern in den letzten Jahrzehnten, und das ist interessant, immer mehr Wissenschaftler. Die Fragen, die da angeschnitten sind, die reichen von der Physik des Kleinsten bis zur Physik des Größten, vom Mikrokosmos bis zum Makrokosmos. Also einfach alles, was man so physikalisch eigentlich so erfassen kann, ist damit betroffen. Und einer der populärsten Wissenschaftler momentan ist hierbei der amerikanische Physiker Michio Kaku. Ein Zitat von ihm hier. Er sagt, wir gehen jetzt davon aus, dass das Universum schwingt. Und dass es Schwingungen anderer Universen genau in diesem Raum hier gibt. Das sind zum Beispiel die Universen, wo es noch Dinosaurier gibt, weil sie der Komet vor 65 Millionen Jahren nicht auslöschte. Oder die Wellenfunktion von Außerirdischen aus dem All, die auf die Trümmer einer zerstörten Erde schauen. All dies in ihrem Wohnzimmer. Nur mit dem Unterschied, dass wir nicht mehr mit ihnen zusammenhängen. Wir sind nicht mehr auf sie eingestimmt. Wir schwingen nicht mehr mit ihnen zusammen. Es gibt wahrscheinlich andere Parallelwelten in ihrem Wohnzimmer. Und ob sie es glauben oder nicht, Das ist moderne Physik. Das ist die moderne Interpretation der Quantentheorie, dass nämlich viele Welten Realität sind. Also wenn man das so anhört und der Mann gibt also sehr, sehr viele Fernsehsendungen und schreibt viele Bücher, kommen jetzt langsam auch nach Deutschland, dann würde man denken, ja gut, das klingt ja wirklich alles echt und bewiesen. Also der Laie muss das eigentlich glauben. Ein anderer populärer Wissenschaftler, der auch im deutschsprachigen Raum durch seine Bücher bekannt ist, ist der amerikanische Physiker Brian Greene. Hier ein Zitat von ihm: Unterschiedliche Universen sind wie Blasen, die sich in einer Art von größerem Kosmos unterschiedlich ausdehnen. So wie Seifenblasen im Schaumbad. Das ist ja anschaulich sozusagen, wie er uns das versucht zu vermitteln, dass es irgendwie eine größere Welt gibt und wir sozusagen mit unserem Universum sind nur so eine kleine Blase unter vielen Blasen. Ja, jetzt mal aber die Frage, warum sind jetzt diese Parallelwelten so wichtig für die Wissenschaft? Was steckt eigentlich dahinter? Warum bleibt es nicht im Märchenbereich? Warum befasst sich jetzt die Wissenschaft mit sowas? Und der Hintergrund ist die ebenfalls in den letzten Jahrzehnten gemachte Entdeckung, dass unser Universum ganz außerordentlich speziell ist. Das heißt, die physikalisch-chemischen Gesetze und die Bedingungen, die wir in unserem Universum haben, die sind exakt so eingestellt, dass Leben auf unserem Planeten Erde möglich ist. Da werde ich noch im Detail drauf eingehen. Also da ist alles ganz genau abgestimmt und wenn die Parameter sozusagen nur ein bisschen verdreht sind, dann gäbe es kein Leben auf dieser Erde. So weit ist man in der Wissenschaft heute schon, dass man das erkannt hat. Und das wirft natürlich jetzt unwillkürlich die Frage auf, ob dieses für uns maßgeschneiderte Universum beabsichtigt war oder nicht. Das heißt, die Frage ist, steckt jetzt eine Intelligenz dahinter, die diese kosmische Maschine genau so eingestellt hat, dass Leben auf der Erde möglich ist? Oder die andere Möglichkeit, ist unser Universum einfach nur ein Universum unter diesen vielen Blasen, in dem zufällig die Bedingungen für Leben gerade richtig sind? Also die Frage ist, ist das alles geplant oder ist es alles letztlich Zufall? Das steckt also hinter dieser Frage dahinter. Und da sehen wir schon, da sind wir also bei einer sehr fundamentalen Frage. Aber bevor wir jetzt mit diesen fundamentalen Fragen uns befassen, möchte ich Ihnen einfach mal zeigen und anschaulich machen, was weiß man denn heutzutage schon alles über das Universum und wie kommt man auf die Idee, dass alles im Universum ganz fein abgestimmt ist und das genau das Leben ermöglicht. Also es geht wirklich darum, dass hier die Parameter exakt aufeinander eingestellt sind. Und da sind es im Prinzip also drei Arten von feiner Abstimmung, die notwendig sind, damit Leben auf der Erde existieren kann. Und alle drei Arten sind in unserem Universum erfüllt. Zum einen die genaue Einstellung der Bedingungen in unserem Sonnensystem. Unsere Erde ist ja in einem System von Planeten und kreist also um die Sonne. Und die Bedingungen, die wir jetzt in unserem Sonnensystem haben, die sind ganz genau so eingestellt, dass Leben möglich ist. Erster Punkt. Der zweite Punkt, wir haben genau die richtigen Naturgesetze in unserem Universum. Also das, was die Physiker herausgefunden haben, über die letzten Jahrhunderte und was sie aufgeschrieben haben, diese Naturgesetze, die passen genau dazu, dass es uns gibt. Und das dritte ist die genaue Einstellung dieser Naturgesetze. Also nicht nur, dass es die Naturgesetze überhaupt gibt, sondern die sind auch noch ganz genau aufeinander abgestimmt. Das heißt also, die eine Kraft ist vielleicht so stark, die andere ein bisschen weniger und es ist ganz genau austariert sozusagen. Ich möchte jetzt mal anschaulich machen, den ersten Punkt, die genaue Einstellung der Bedingungen in unserem Sonnensystem. Da ist zum Beispiel der einfache Sachverhalt, unsere Erde hat ja einen bestimmten Abstand von der Sonne, wie hier dargestellt. Natürlich nur schematisch, nicht maßstabsgetreu. Danach wäre die Erde viel weiter weg von der Sonne. Und jetzt ist es so, die Erde muss natürlich genau im richtigen Abstand von der Sonne sein. Stellen Sie sich vor, die Sonne ist ein heißer Ofen und die Erde wird davon erwärmt. Wenn sie jetzt zu nah ist an der Sonne, na, dann wird es natürlich auf der Erde zu heiß. Wenn sie zu weit weg ist von der Sonne, dann wird es zu kalt für Leben. Und die Physiker reden da von einer bestimmten Zone, die ich hier mal so angedeutet habe. Man nennt es die sogenannte bewohnbare Zone. Und genau in dieser relativ engen Zone, da ist unser Planet Erde drin. Wäre etwas außerhalb davon, dann wäre Leben prinzipiell nicht möglich. Dann wäre es hier viel zu kalt oder viel zu heiß auf diesem Planeten. Fazit also, wenn die Erde nicht im richtigen Abstand von der Sonne wäre, gäbe es kein Leben auf der Erde. Der nächste Punkt ist jetzt, wenn wir uns diesen gewaltigen Ofen, die Sonne da anschauen, im Zentrum unseres Sonnensystems, die Masse, also das Gewicht, kann man sagen, der Sonne spielt eine große Rolle. Wenn die Sonne eine höhere Masse hätte, dann wäre sie, und das weiß man heutzutage, instabil. Die würde immer wieder starke Strahlungen aussenden, Eruptionen, die würde also das Leben auf der Erde gefährden oder könnte das auslöschen. Und außerdem wäre eine extrem starke UV-Strahlung da, die sehr schädlich wäre für das Leben. Also das ist jetzt hier die momentane Situation. Wenn die Sonne jetzt eine stärkere Masse hätte, dann würde die Erde ein bisschen weiter wegkommen. Aber das Problem wäre eben jetzt hier, dass sozusagen Sonneneruptionen stattfinden können. Die finden auch heute statt, aber nicht so stark. Aber bei einer extrem hohen Masse würde das dazu führen, dass diese Eruptionen die Erde erreichen würden. Und Leben wäre hier auf Dauer auf der Erde nicht möglich. Umgekehrt aber, wenn unsere Sonne eine geringere Masse hätte, dann müsste die Erde näher zur Sonne rücken, damit sie genug Licht und Wärme für Leben empfängt. Das ist klar, wenn der Ofen kälter wird, dann muss man näher ran. Dann aber würden Gezeitenkräfte, weil die Erde nicht ganz rund ist, sondern die ist ein bisschen eiförmig, die Erde in ihrer Rotation abbremsen. Die sonnenabgewandte Seite wäre dann in ewiges Eis gehüllt. Die sonnenzugewandte Seite wäre eine heiße Wüste. Also nochmal hier veranschaulicht, der momentane Zustand. Jetzt die Sonne hätte jetzt eine geringere Masse, die Erde müsste näher heranrücken, um überhaupt genügend Energie im Mittel zu empfangen. Aber die Erde würde aufhören, sich um sich selbst zu drehen. Und das hier mal veranschaulicht, das würde dann so aussehen, man hätte hier sozusagen auf der einen Hälfte eine ewige Wüste, mittendrin eine Region mit extrem starken Stürmen und auf der anderen Seite ewiges Eis. Also ganz und gar nicht geeignet für Leben. Das heißt also, wenn die Masse der Sonne zu groß oder zu klein wäre, gäbe es kein Leben auf der Erde. Nächster Punkt, die Erde selbst. Wenn wir uns mal die Erde anschauen, welche Masse hat die Erde? Wenn die Erde jetzt zum Beispiel eine deutlich höhere Masse hätte, dann wäre es so, dass unsere Atmosphäre, die uns ja normalerweise am Leben erhält, zu dicht wäre, die würde sich sehr stark erhitzen. Und die Lebewesen würden dann so hohe Temperaturen einfach nicht überleben. Also hier veranschaulicht, das ist jetzt unsere heutige Erdatmosphäre. Und wenn jetzt die Erde zu schwer wäre, würde die Erdatmosphäre sehr dicht, so ähnlich wie auf dem Planeten Venus, mit einem extrem hohen Druck. Und das würde also einfach Leben unmöglich machen. Wenn die Erde eine deutlich geringere Masse hätte, dann wäre aber die Schwerkraft zu schwach. Die Erdatmosphäre könnte dann nicht gehalten werden, die würde entweichen und dann müssten die Lebewesen ersticken. Also dann hätte man vielleicht eine Atmosphäre so wie hier, extrem dünn, wie zum Beispiel auf dem Merkur oder so oder auf dem Mars auch. Und in dieser dünnen Atmosphäre könnten wir nicht überleben. Also wenn die Masse der Erde zu groß oder zu klein wäre, gäbe es kein Leben auf der Erde. Es betrifft im Übrigen nicht nur uns, sondern natürlich auch selbst einfachere Lebensformen, die brauchen alle eine gewisse Atmosphäre, um existieren zu können. Das ist einmal der Punkt, was unser Sonnensystem angeht. Aber jetzt wird es noch interessanter, was die Naturgesetze angeht, was die Physiker in den letzten Jahrzehnten herausgefunden haben. Wir brauchen die richtigen Naturgesetze. Also zum einen mal die Schwerkraft. Ich meine, die Schwerkraft zieht ja alles nach unten, so wie den Fallschirmspringer hier. Da gibt es also ein schönes Gesetz dazu, eine Gesetzmäßigkeit, die man aufschreiben kann. Und hier ist jemand, der ist ein bekannter Physiker und auch Nobelpreisträger, der Richard Feynman, der sagt, die Tatsache, dass es überhaupt Naturgesetze gibt, die man überprüfen kann, ist eine Art von Wunder. Dass es möglich ist, ein Gesetz zu finden, wie das invers-quadratische Gesetz der Schwerkraft. Es ist ja tatsächlich ein Wunder, es ist ja ein ganz komplizierter Sachverhalt eigentlich, dass die Dinge angezogen werden und doch gelingt es uns mit der ganzen einfachen Formel sozusagen, das aufzuschreiben. Die Frage ist doch jetzt, warum ist denn das überhaupt möglich? Wenn wir in einem Universum wären, das durch Zufall entstanden ist, warum sollten das überhaupt Naturgesetze haben? Warum sollten das Gesetze sein, die einfach zu erklären sind, die wir so einfach aufschreiben können? Und das hat er eben zum Ausdruck gebracht mit diesem Zitat. Ohne Schwerkraft kann man sich leicht vorstellen, da würden die Planeten eben nicht mehr um die Sonne kreisen, sondern die würden einfach wegfliegen. Ich habe das mal hier veranschaulicht. Man hat also hier einen Hammerwerfer, den schauen wir jetzt mal zu, wie er also jetzt diesen Hammer wirft. Wenn Sie sich vorstellen, dass das Gewicht jetzt sozusagen ein Planet wäre, möchte ich gleich nochmal veranschaulichen. Also wir fangen hier nochmal an, da haben wir also hier in der Mitte sozusagen die Sonne und hier den Planeten. Und durch die Schwerkraft ist es sozusagen so, wie wenn die Erde an einem Seil hängen würde. Wird also festgehalten und auf der Bahn gehalten. Und wenn jetzt aber die Schwerkraft plötzlich weg wäre, dann würde das dazu führen, dass eben, wie hier in der Zeitlupe dargestellt, eben der Hammer geradlinig weiterfliegt und sich einfach von der Sonne entfernt. Und damit wäre es natürlich tödlich für uns. Wir würden uns von der Sonne entfernen und wir hätten keine Sonnenenergie mehr hier, die uns am Leben erhalten könnte. Ohne Schwerkraft würde aber auch die Materie überhaupt nicht zusammenbleiben und es würde eigentlich überhaupt gar keine Planeten geben und natürlich auch nicht den Planeten Erde. Der Planet Erde würde einfach auseinanderbrechen, so wie hier in dieser Animation gezeigt, würde einfach die Materie nicht zusammenhalten. Also ohne Schwerkraft gäbe es einfach kein Leben. Das nächste, womit sich die Physiker auch die letzten Jahrhunderte befasst haben, die elektromagnetische Kraft, das kennen wir alle, negative und positive Ladungen, die ziehen sich an und die erzeugen also so ein Feld, wie man da sieht. Das kann man auch beschreiben mathematisch. Aber ohne diese elektromagnetische Kraft gäbe es keine Bindungskräfte zwischen den Atomen und es gäbe auch keine chemischen Verbindungen mehr. Also man hat hier zum Beispiel ein Atom mit einem positiven Atomkern und der negativen Hülle, da kreisen also dann irgendwelche Elektronen, sage ich mal, um den Kern. Und stellen Sie sich ein zweites Atom vor, genauso. Und wenn die sich jetzt nahe kommen, dann führt es dazu, dass diese negativen Ladungen überlappen. Und dann gibt es also eine Kraft, eine Bindungskraft, die diese zwei Atome zusammenhält und bilden dann also ein Molekül. Aber in dem Fall brauchen wir eben diese Ladungen. Ohne die Ladungen geht es nicht. Ohne die Ladungen gibt es keine Moleküle. Das würde also heißen, dass die Atome einfach aus ihrem Verband brechen würden und so wie hier sich vereinzeln würden. Wir hätten also keine festen Körper mehr, wie hier zum Beispiel diesen Tisch. Den gäbe es da nicht mehr, der würde sich dann einfach auflösen in einzelne Bestandteile. Aber noch mehr, wenn es diese elektromagnetische Kraft nicht gäbe, dann gäbe es überhaupt kein Licht. Das hat man auch herausgefunden. Also ist hier zum Beispiel so ein Atom, wo man also sieht, ein Kern und ein Elektron, das darum kreist. Und wenn es nach innen springt, manchmal springt es nach innen, dann sendet es ein Photon, ein Lichtteilchen aus. Und es kann auch der umgekehrte Prozess stattfinden. Also im Prinzip, diese Ladungen im Zusammenhang mit diesem Springen erzeugen eben Licht. Und wenn es die Ladungen nicht mehr gibt, dann wird auch kein Licht mehr erzeugt. Und dann gäbe es auch kein Sonnenlicht mehr. Und dann wäre es stockdunkel. So wie hier. Aber noch schlimmer, ohne elektromagnetische Kraft gäbe es keine um den positiv geladenen Atomkern kreisenden, negativ geladenen Elektronen, also folglich gar keine Atome und das heißt nicht einmal die chemischen Elemente. Also das ist hier wieder dieses Bild, wo also der Atomkern positiv geladen ist mit unterschiedlichen Ladungsanzahlen und die Elektronen kreisen drumherum, aber wenn es das nicht gäbe, diese Ladungen, ja dann gibt es eben einfach keine Atome. Und das periodische System der Elemente, das könnte man vergessen, das gäbe es dann auch nicht. Also, Fazit, ohne elektromagnetische Kraft gäbe es kein Leben. Die nächste Kraft, die Physiker kennen, ist die Kernkraft. Wir haben gesehen, so ein Atom, das besteht aus einer Hülle und aus einem Kern. Und die Kernbestandteile, die halten auch wieder ganz fest zusammen. Aber ohne diese starke Kernkraft, die diese Teile zusammenhalten, würde der Atomkern nicht zusammenhalten, das ist hier nochmal veranschaulicht. Diese Bestandteile in dem Atomkern, in dem Fall die Protonen, die sind ja positiv geladen, die würden sich abstoßen. Also brauche ich noch eine Kraft, die dem entgegenwirkt. Das ist die starke Kernkraft. Und wenn die nicht mehr da wäre, dann würden die Atomkerne einfach auseinanderfliegen. Dann gäbe es auch keine Atomkerne mehr. Also ohne die starke Kernkraft gäbe es auch kein Leben. Also wir haben gesehen, wir brauchen all diese Kräfte, Sonst gibt es kein Leben. Aber jetzt kommt noch was dazu. Diese Kräfte, diese wesentlichen Kräfte in der Natur, die sind noch ganz genau aufeinander eingestellt. So als ob jemand sozusagen diese Kraftstärken ganz genau eingestellt hätte. Ich gebe ein Beispiel für das Verhältnis der Schwerkraft zur starken Kernkraft. Wenn man die Schwerkraft nur um den billiardsten mal millionsten Teil, das heißt, es ist eine winzige Zahl, der starken Schwerkraft erhöhen würde, dann wäre kein intelligentes Leben mehr möglich. Ich habe das mal hier versucht zu veranschaulichen. Wenn das jetzt unser Universum ist, dann hat man gemessen, wie groß dieses Universum ist. Stellen Sie sich jetzt einen Maßstab vor, einen Meterstab, der das ganze Universum durchmisst. Das sind 30 Milliarden Lichtjahre. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Das ist praktisch die Größe des beobachtbaren Universums heute. Wenn Sie sich dieses irre lange Lineal jetzt mal vorstellen und ganz vorne am Anfang machen Sie jetzt eine Markierung, nicht ganz bei der Null, und dann liegt sozusagen auf diesem Lineal die starke Kernkraft am anderen Ende des Universums. So stark unterschiedlich sind die Schwerkraft und die starke Kernkraft. Also eine unglaubliche Distanz. Und jetzt Folgendes. Wenn Sie jetzt hergehen und die Schwerkraft nur ein klein bisschen verändern, ein bisschen erhöhen, wenn man den Zeiger der Schwerkraft nur um ein 10 Millionstel Millimeter, und das zwar auf dieser gesamten Strecke des gesamten Universums, nach rechts verschieben würde, dann wäre kein intelligentes Leben mehr möglich. Es könnten eigentlich nur im Prinzip Käfer überleben, die dieser starken Schwerkraft standhalten könnten. Alles andere könnte nicht mehr existieren. Und Sie sehen schon, wie extrem genau das abgestimmt ist. Wenn man da nur minimal sozusagen etwas verstellt an dem Kräfteverhältnis, dann fliegt hier alles auseinander. Ohne eine Feinabstimmung des Verhältnisses von Schwerkraft zu starker Kernkraft gäbe es kein intelligentes Leben. Jetzt schauen wir uns noch ein paar Beispiele an, zum Beispiel die elektromagnetische Kraft. Die Ladungen von Elektronen und Protonen, die sind genau gleich groß. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, die wären nur ein bisschen anders, zum Beispiel 1% unterschiedlich, dann wären alle Körper elektrisch geladen. Dann wäre die abstoßende Kraft zwischen zwei Menschen so groß, dass sie reichen würde, beide in eine Erdumlaufbahn zu katapultieren. Also ist hier mal gezeigt, man hat also hier den ersten und dann kommt hier der zweite. Und die werden jetzt ganz leicht unterschiedlich geladen, nur 1% würde sozusagen der Ladungsunterschied sein und die fliegen weg in die Erdumlaufbahn. Also ohne diese Feinabstimmung der Ladungen von Elektron und Proton gäbe es kein Leben. Noch etwas, was ganz interessant ist, wir haben ja hier einen Raum, in dem wir uns befinden. Die Physiker sagen, der hat 3 Dimensionen, auch die Mathematiker. Wir können uns nach vorne, nach hinten, links, rechts und oben und unten bewegen. Der Raum hat also 3 Dimensionen. Wenn, und jetzt nur mal gedanklich, wenn man sich vorstellt, na, der Raum hätte vielleicht 2 Dimensionen oder er hätte 4, also eine weniger oder eine mehr, dann hat man herausgefunden, dann gäbe es überhaupt keine stabilen Planetenbahnen mehr. Das ist hier nochmal veranschaulicht, das ist unser 3-dimensionaler Raum. Und da gibt es bestimmte Gesetze, also hier eben das Gravitationsgesetz, das in einem bestimmten Zusammenhang folgt. Und wenn es jetzt zum Beispiel ein 2-dimensionaler Raum wäre, dann wäre das Gesetz anders. Und in einem 4-dimensionalen wäre es wieder anders. Aber man hat festgestellt, man hat es versucht, sozusagen, ob es da stabile Planetenbahnen gibt, aber es gibt mathematisch keine. Das heißt, jede Bahn eines Planeten würde in der Spiralform letztlich auf die Sonne stürzen. Das heißt, nur in dieser 3-dimensionalen Welt, in der wir uns befinden, genauer gesagt, es ist ein 4-dimensionales Raum-Zeit-Kontinuum, wenn man die Zeit dazu nimmt, aber die Raumdimensionen sind 3. Nur mit diesen 3 gibt es stabile Planetenbahnen, sonst nicht. Also ohne diese Feinabstimmung der Anzahl der Raumdimensionen gäbe es kein Leben. Ja, jetzt wenn ich das mal zusammenfasse, einige sehr bekannte Wissenschaftler, die diesen Sachverhalt kommentiert haben. Hier ist der Professor Stephen Hawking, Physiker. Er sagt, unser Universum und seine Gesetze scheinen eine Beschaffenheit aufzuweisen, die sowohl maßgeschneidert sind, um uns am Leben zu erhalten, als auch wenig Spielraum lassen, damit wir überhaupt existieren können. Das kann man nicht leicht erklären und wirft die Frage auf, warum das so ist. Oder hier der Professor George Ellis, ein Mathematiker, er sagt, es gibt in den Naturgesetzen eine bemerkenswerte Feinabstimmung, die Leben möglich macht. Wenn man sich vor Augen hält, mit welcher Komplexität man es hier zu tun hat, fällt es sehr schwer, das Wort Wunder zu vermeiden. Oder hier Professor Fred Hoyle, Astronom und Mathematiker. Der gesunde Menschenverstand zieht aus den Fakten den Schluss, dass eine Superintelligenz mit der Physik, der Chemie und der Biologie herumgespielt hat und dass es keine nennenswerten blinden Kräfte in der Natur gibt. Also das Erstaunen ist groß unter den Wissenschaftlern über diesen Sachverhalt. Ich fasse nochmal zusammen. Die wissenschaftlich nachgewiesene Feinabstimmung in unserem Universum ist ein äußerst starkes Argument dafür, dass unser Universum speziell entworfen wurde. Und sie spricht dagegen, dass unser Universum lediglich eines von vielen Universen ist, in dem rein zufällig alle Bedingungen und Naturgesetze richtig sind. Es stellt sich also die Frage, wie wissenschaftlich fundiert die Multiversum-Theorie eigentlich ist, wenn wir doch jetzt schon mal von der wissenschaftlichen Seite her hier gesehen haben, wie fein abgestimmt alles ist, macht es dann Sinn, diese Multiversum-Theorie zu vertreten? Und da wird uns ein enormes Programm aufgetischt. Verschiedene Themen, Kosmologie, also da geht es sozusagen um den Kosmos, um das ganze Universum in seiner Größe. Die Quantenphysik, da schauen wir ins Kleinste rein, bis in die Atome, auch bei der Elementarteilchenphysik. Und da wird gesagt, das sind Argumente für ein Multiversum. Aber wir wollen uns anschauen und die Frage stellen, ist das wirklich so? Diese Frage spitzt sich zu. Hier sagt zum Beispiel der Professor Bernhard Karren, Astronom und Mathematiker, falls Sie Gott nicht wollen, sollten Sie zum Multiversum greifen. Also man sagt so offen, es ist die Alternative schlechthin sozusagen, das Multiversum zu Gott, weil man eben weiß, dass alles so fein abgestimmt ist. Schauen wir uns mal an, was sagt uns die Kosmologie über das Multiversum? Der Ausgangspunkt für diese Multiversum-Theorie der Kosmologie ist die Urknalltheorie. Da habe ich einen anderen Vortrag auch dazu. Nach dieser Theorie hat sich unser Universum vor rund 15 Milliarden Jahren aus einem Punkt in einem schon vorher existierenden Hyperraum entwickelt. Also die sagen tatsächlich, es gibt sozusagen höhere Dimensionen und in diesen höheren Dimensionen hätte sich das entwickelt, in diesem Hyperraum. Also irgendwie so, wie hier veranschaulicht, ein Knall am Anfang und dann hätte sich das Universum immer weiter ausgedehnt und die Materie hätte sich zusammengeklumpt, kondensiert und langsam hätten sich also die Sterne, Galaxien und so weiter gebildet. Am Anfang war es ein heißer Feuerball, der dann abgekühlt ist. Aber man hat festgestellt, das ist relativ gleichförmig, eine gleichförmige Hintergrundstrahlung. Und um das zu erklären, da greift sozusagen die Urknalltheorie jetzt auf eine Hilfshypothese zurück namens kosmische Inflation. Also das heißt, man macht eine Annahme, Hypothese ist ja eine Annahme, was man nicht beweisen kann. Inflation, das hat jetzt nichts mit der Geldinflation zu tun, sondern das kommt vom lateinischen inflare, das heißt aufblasen. Die Inflationshypothese sagt ganz einfach, am Anfang war das Universum ja ein Punkt und hat sich dann ausgedehnt. Und jetzt wird gesagt, das Universum sei ganz kurz nach seiner Entstehung, während einer unvorstellbar kurzen Zeitspanne, in einem Zustand gewesen, wo es sich schneller als das Licht ausdehnte. 10 hoch minus 32 Sekunden, das ist eine winzige Zahl, ich habe es da mal hingeschrieben. Man sagt, vor dieser Ausdehnung wären die unterschiedlichen Teile des Universums noch in Kontakt miteinander gewesen, die hätten sich dann schön gleichmäßig erwärmt. Aber durch die rasche Ausdehnung wäre es dann so auch geblieben und das sei der Grund, warum heute auch noch die kosmische Hintergrundstrahlung gleichförmig sei. Also so wie hier am Anfang dieser extrem kurze Moment, dieses kurze Aufblasen auf diese Größe und dann nur noch ein ganz langsames Wachsen. Das Ganze erinnert irgendwie an so einen Luftballon, den man aufbläst, nur am Anfang eben ganz schnell und dann langsamer. Dabei sagt man jetzt, diese überlichtschnelle Ausdehnung des Universums, die sei von einer Kraft verursacht worden, die ihrerseits wieder weitere Universen erzeugte. Anstelle also eines einzigen sich ausdehnenden Feuerballs besteht das Universum nach dieser Theorie aus unzähligen sich weiter ausdehnenden Blasen, die wie in einer Kettenreaktion wieder unzählige neue Blasen erzeugen. Also ich habe das mal veranschaulicht. Ich kann ja natürlich nicht unzählige machen, aber einige. Also man sieht ja schon so eine Kettenreaktion. So stellt man sich das in etwa vor. Aber das soll bis ins Unendliche vorgesetzt sein. Und eine von diesen Kugeln oder Blasen, das sei jetzt unser Universum. In dem Fall wäre es hier das am Anfang hier unten. Nun, das hört sich alles ganz interessant an, aber das Problem mit der Urknalltheorie ist eben, und das habe ich in meinem Vortrag auch schon erläutert, dass sie nur unter spekulativen Annahmen funktioniert. Die Kraft, die das Universum während dieser raschen Ausdehnung extrem stark beschleunigen soll, wird von einer wieder hypothetischen dunklen Energie erzeugt, die aber, wie der Name schon sagt, dunkel, das heißt unsichtbar ist, die aber angeblich unser ganzes Universum ausfüllen soll. Für diese dunkle Energie gibt es nicht den geringsten Hinweis aus Labormessungen. Nicht nur das, sondern die theoretischen Berechnungen zur Urknalltheorie haben ergeben, dass diese dunkle Energie unvorstellbar klein sein müsste. Nur den 10 hoch 120. Teil der Energie des Vakuums. Also das Vakuum ist der leere Raum. Und man hat tatsächlich, wie man aus der Quantenphysik weiß, berechnet, dass das eine Energie hat. Aber von dieser Energie, die ja eh schon so winzig ist, nur den 10 hoch 120. Teil, so klein soll diese dunkle Energie sein. Ich habe es nochmal hingeschrieben, diese Zahl. Unvorstellbar klein. Und jetzt gibt es mit dieser Zahl ein doppeltes Problem. Erstens hatte man eigentlich erwartet, dass diese Vakuumenergie und diese andere Energie, die man da ausgerechnet hat aus der Kosmologie, etwa gleich groß wären. Aber stattdessen weichen die Energien eben um einen gigantischen Faktor von 120 Zehnerpotenzen voneinander ab. Und jetzt ist das Interessante, das ist die größte Abweichung einer theoretischen Vorhersage, die jemals in der Geschichte der Physik vorkam. Also mit anderen Worten, die größte Katastrophe eigentlich für einen Theoretiker, die man sich vorstellen kann. Also irgendwas stimmt hinten und vorne nicht, wenn ich 120 Zehnerpotenzen daneben bin. Also irgendwas ist komplett falsch. Entweder stimmt die Berechnung der Quantenphysik nicht oder die Kosmologie liegt völlig daneben. Ich tippe auf Letzteres, aber das werden wir im Laufe meines Vortrags noch sehen. Schlimmer aber noch, die Chancen, dass man eine derart kleine Energie jemals im Labor nachweisen kann, die sind praktisch null. Das heißt, man hat praktisch keine Möglichkeit, die Sache von der experimentellen Seite her aufzuklären. Das heißt, man ist hier im Prinzip in einer Sackgasse gelandet, aus der man nicht raus kann, weil man eben die Sache höchstwahrscheinlich nie wird aufklären können. Aber damit nicht genug, man braucht noch mehr Hypothesen. Um zu verhindern, dass sich das Universum zu schnell ausdehnt, benötigt die Urknalltheorie noch eine Kraft, die das Universum abbremst. Also zum einen dehnt sich das zwar aus, aber es soll nicht zu schnell gehen, damit noch genügend Zeit ist, dass die Materie zusammenklumpt und eben zum Beispiel Sonnen bildet. Und diese Kraft soll von einer hypothetischen dunklen Materie erzeugt werden. Diese dunkle Materie, wie der Name schon wieder sagt, dunkel, soll ebenfalls unsichtbar sein. Aber wie im Fall der dunklen Energie gibt es auch hier wieder keinerlei, aber wirklich keinerlei Beweise aus den Labormessungen. Hier ist einer der Physiker, der das schon seit Jahrzehnten versucht hat, der Professor David Klein. Und er sagt dazu, die Begriffe, die wir für die unbekannten Komponenten verwenden, nämlich dunkle Materie und dunkle Energie, spiegeln im Wesentlichen unsere Unkenntnis wider. Es ist im Dunkeln, kann man sagen. Man weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Die Kosmologie, die Urknalltheorie verlangt, dass es diese Dinger gibt, aber es gibt nicht den geringsten Hinweis dafür, dass es sie überhaupt gibt. Und nach der Urknalltheorie besteht unser Universum zu 5% aus Materie, also aus dem, was wir eigentlich sehen können. Sternenlicht zum Beispiel, wenn man die Sternenmasse zusammenzählt und die Staub- und Gasmassen im Universum, das wäre die sichtbare Materie. Aber das macht nur 5% aus. 23% wären dunkle Materie und 72% dunkle Energie, also wenn man das zusammenfasst, 95% nach der Urknalltheorie unbekannt. Wie gesagt, ich habe das in meinem Vortrag, im Anfang war der große Knall, genau erläutert. Es gibt da mittlerweile eine zweite Version, wo ich auf die aktuellsten Ergebnisse in der Forschung noch mehr eingehe. Die DVD gibt es dann auch draußen. Also das Fazit, das Multiversum der Kosmologie ist in mehrfacher Hinsicht fragwürdig. Es ergibt sich aus einer experimentell unbewiesenen Hilfshypothese der Urknalltheorie, die ihrerseits selbst wieder unbewiesen und mit vielen Problemen behaftet ist. Machen wir eine Pause und nach der Pause geht es dann weiter. Ja, jetzt möchte ich also mit dem zweiten Teil fortfahren. Und zwar mit dem Multiversum und der Quantenphysik. Also jetzt begeben wir uns sozusagen ins Kleinste hinein. Vorhin waren wir im Universum draußen Und jetzt gehen wir ins ganz Kleine, die Welt der Atome, Moleküle. Ein weiterer Ausgangspunkt für die Multiversum-Theorie ist die Quantenphysik. Anders aber als diese Urknalltheorie ist die Quantenphysik experimentell vielfach bestätigt und gilt als gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis. Also so weit, so gut. Also es wird keiner anzweifeln, dass die Quantentheorie nicht funktioniert. In der Praxis hat sich die schon zigfach bewährt. Die Multiversum-Theorie, die man jetzt aber ableitet aus der Quantenphysik, die folgt jetzt nicht aus den gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern sie ergibt sich aus einer bestimmten frei wählbaren Interpretation dieser Theorie. Wir werden es nur sehen, das Problem damit ist nämlich, man kann zwar die Mathematik aufstellen und das funktioniert alles, aber eigentlich haben die Physiker gar nicht verstanden, was da passiert. Bis heute nicht. Und deswegen muss man das unterschiedlich interpretieren. Die Interpretation spielt aber eigentlich gar keine Rolle, weil die Physiker stellen sich auf den Standpunkt und sagen, na, Hauptsache es funktioniert. Was da genau dahinter steht, ist nicht wichtig. Aber da setzt jetzt genau diese Multiversum-Theorie an, nämlich genau dort, wo es eigentlich unsicher wird, bei dieser Interpretation dieser Theorie. Die Grundaussage der Quantenphysik ist, dass unsere Materie nicht einfach nur aus klassischen Teilchen besteht. Diese Quantenphysik sagt uns, diese Materie, also alles, was uns hier so umgibt, was wir anfassen können, hat die Eigenschaft, einmal als Welle und ein anderes Mal als Teilchen in Erscheinung zu treten. Das ist also etwas ganz Seltsames, was eigentlich unserer Erfahrung irgendwie widerspricht. Aber wenn man in das Kleinste hineinschaut, dann passieren genau solche Dinge. Wellen, also wir kennen Wellen alle, wie zum Beispiel Wasserwellen, die sind ausgedehnt oder die dehnen sich aus. Aber Teilchen im Vergleich dazu, die sind natürlich punktförmig und die sind nicht ausgedehnt. Also wie kann etwas gleichzeitig ausgedehnt und nicht ausgedehnt sein? Ist ja schon mal für uns schwer im Kopf, das irgendwie zusammenzubringen. Also so wie in etwa hier, das wäre also eine Welle und das wäre ein Teilchen. Und jetzt sagt uns die Quantenphysik, das ist irgendwie vermischt. Wir haben Welle und Teilchen irgendwie gleichzeitig. Beispielsweise, wir haben heute schon darüber geredet, über diese Elektronen, die da um den Atomkern im Atom kreisen, die sind nicht nur einfach irgendwelche kleinen geladenen, elektrisch geladenen Teilchen, sondern sie verhalten sich auch wie Wellen, die sich überlagern. Das heißt, man kann prinzipiell gar nicht sagen, wo genau sich ein Elektron befindet, sondern man kann nur angeben die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Elektron irgendwo ist. Aber man weiß eigentlich nie, wo es tatsächlich ist. Und als Folge ergeben sich in dieser Theorie Wahrscheinlichkeitswolken um den Atomkern, also so Wahrscheinlichkeitsbereiche, also praktisch Bereiche, wo es wahrscheinlicher ist, das Elektron anzufinden und Bereiche, wo es weniger wahrscheinlich ist, das Elektron anzufinden. Und die Theorie, hat man jetzt festgestellt, die stimmt ganz exakt mit den Beobachtungen überein und erklärt auch ganz wunderbar die beobachteten physikalisch-chemischen Eigenschaften der Atome. Das ist wirklich so, keine andere Theorie in der Physik oder in der Geschichte der Physik war jemals so erfolgreich und ist so oft getestet worden und hat eine derartige Genauigkeit unter Beweis gestellt wie die Quantentheorie. Auch wenn es gar nicht in unseren Kopf geht, aber mathematisch gesehen beschreibt es exakt das, was man beobachtet. Das ist hier ein Beispiel. Das einfachste Atom ist das Wasserstoffatom, wo eine positive Ladung im Kern ist und ein Elektron, das da außen rumkreist, sage ich jetzt mal. Und was man hier sieht, diese Bilder, das sind wirklich so Wolken, so ganz unterschiedliche Formen. Dort, wo es praktisch hier hell ist, da ist das Elektron sehr wahrscheinlich, also sehr oft mehr oder weniger. Und dort, wo es dunkler wird, da ist es seltener anzutreffen. Aber ich kann nie sagen, wo es genau ist. Es gibt unterschiedliche Zustände und die Zustände sind exakt so definiert und können auch so gemessen werden wie hier, also wie es die Theorie uns ergibt, die mathematische. Also es ist ein Wunder, dafür gab es auch einen Nobelpreis, dass man das überhaupt so aufstellen kann. Heisenberg und Bohr haben das rausgefunden im Wesentlichen. Das Seltsame, also wie gesagt, an dieser Quantenphysik ist jetzt, dass sich Materie nicht nur einfach einmal wie eine Welle, das könnten wir sagen, vielleicht ist einmal Welle, und ein anderes Mal wie ein Teilchen verhält, sondern die Materie ist gleichzeitig Welle und Teilchen. Die Physiker sprechen davon einer Überlagerung von Zuständen, einem Wellenzustand und einem Teilchenzustand. Und das habe ich mal Experiment gezeigt im Folgenden, das verdeutlicht. Man hat praktisch so einen Schlitz und da schießt man jetzt so Teilchen durch. Wenn Sie da hinten haben, so einen Schirm, wo die Teilchen aufgefangen werden. Die werden aus unterschiedlichen Richtungen geschossen und die Teilchen erzeugen jetzt einfach ein Zufallsmuster auf dem dahinterliegenden Schirm. Das können Sie ausprobieren, das passiert einfach. Da kommt kein besonderes Muster zustande. Jetzt tauschen wir die Teilchen aus durch Wellen und lassen jetzt durch diesen Doppelschlitz hier vorne diese Wellen laufen. Die beiden Schlitze erzeugen jetzt, werden wir gleich sehen, wieder Wellen. Das sind der Ausgangspunkt für Wellen, das können Sie auch im Wasser ausprobieren. Und diese Wellen überlagern sich und es entsteht dann ein Streifenmuster auf dem Schirm. So weit, so gut. Einmal haben wir ein Teilchen, das erzeugt kein Muster. Zum anderen haben wir eine Welle, das erzeugt ein Muster. Jetzt hat man sich überlegt, okay, was passiert jetzt, wenn ich jetzt ein Quantenobjekt da durchsausen lasse, also ein Elektron. Ein Elektron wird jetzt in Richtung dieser beiden Schlitze geschossen. Es verhält sich zunächst wie eine Welle und geht durch die beiden Schlitze durch. Irgendwie schafft es das Elektron, durch beide Schlitze gleichzeitig durchzugehen. Und wenn es dann hinten aufkommt, dann wird es wieder zum Teilchen und schlägt irgendwo auf. Und wenn man das ganz oft macht, sozusagen, das schauen wir uns jetzt mal an, was passiert dann? Dann entsteht plötzlich wieder ein Streifenmuster, wie bei der Welle. Obwohl es ja eigentlich hinten als Teilchen aufkommt. Das heißt, irgendwie schafft das Elektron, dass es mit sich selbst überlagert und durch die zwei Schlitze gleichzeitig durchgeht. Also irgendwie ist es offensichtlich da Welle gewesen, wie es vorne durchging, und hinten ist es plötzlich wieder Teilchen. Also es ist irgendwie beides gleichzeitig. Sehr seltsam, kann man eigentlich gar nicht verstehen. Also das Elektron verhält sich wie eine Welle, als auch wie ein punktförmiges Teilchen. Die Frage ist jetzt aber, ist es wirklich tatsächlich Welle und Teilchen? Vielleicht ist es ja in Wahrheit nur ein Teilchen, das sich scheinbar wie eine Welle verhält. Könnte ja auch sein, ja. Also haben sich die Physiker überlegt, okay, wollen wir noch einen Test machen? Platzieren wir noch einen Beobachter vor den Schlitz und schauen uns genau an, was ist jetzt mit diesem Elektron, das daherkommt. Der Beobachter soll jetzt genau feststellen, aus welcher Richtung das Elektron kommt und durch welchen der beiden Schlitze das Elektron fliegt. Und das hier mal veranschaulicht. Wenn wir jetzt vor die Schlitze einen Beobachter haben, und der Beobachter misst jetzt, durch welchen Spalt das Quantenobjekt geht, dann entscheidet sich das Elektron zufällig für einen der beiden Schlitze. Man weiß nicht, durch welchen. Man kommt hinten wieder auf als Teilchen. Aber jetzt ist es interessant, wenn man das öfters macht, dann stellen wir plötzlich fest, dass dieses Überlagerungsmuster, das wir vorher gesehen haben, plötzlich wieder verschwindet. Mit anderen Worten, das Elektron lässt sich nicht in die Karten schauen, ja? Sobald ich es beobachte, verhält es sich anders, als wenn ich es nicht beobachte. Also das überraschende Ergebnis ist jetzt, dass sich das Elektron, wie gesagt, nicht in die Karten schauen lässt. Durch die Anwesenheit des Beobachters verliert das Elektron am Ort der Beobachtung, das heißt bei den Schlitzen, seine Welleneigenschaft. Es wird sozusagen kurzfristig zum Teilchen, der sich dann rein zufällig für einen der beiden Schlitze entscheidet und infolgedessen verschwindet das Streifenmuster wieder. Mit anderen Worten, diese Überlagerung von Teilchen- und Wellenzustand des Elektrons bricht zusammen, wenn man das Elektron versucht zu beobachten. Das heißt, es ist prinzipiell einfach unmöglich zu sagen, in welchem Zustand sich das Elektron vor der Beobachtung genau befunden hat. Es lässt das Elektron einfach nicht zu, dass wir das messen können. Und das kann man sich jetzt vorstellen, dass das unter den Physikern unterschiedliche Reaktionen auslöst. Die einen sind der Meinung, diese Unbestimmtheit durch den Zusammenbruch der Zustände, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, sagen die einen Physiker. Die anderen aber akzeptieren einfach die Begrenztheit der menschlichen Erkenntnis. Und da gibt es zwei ganz bekannte Physiker, die genau diesen Streit geführt haben. Hier ist der Professor Albert Einstein, Nobelpreisträger für seine spezielle allgemeine Relativitätstheorie. Und ein Zitat von ihm: Es scheint hart, dem Herrgott in die Karten zu gucken. Aber dass er würfelt, kann ich keinen Augenblick glauben. Also er sagt, das kann nicht sein, Gott würfelt nicht. Aber ein anderer Nobelpreisträger, Niels Bohr, der eben gerade die Quantentheorie auch entdeckt hat und auch dafür den Nobelpreis gekriegt hat, er sagt, aber es kann doch nicht unsere Aufgabe sein, Gott vorzuschreiben, wie er die Welt regieren soll. Das ist sozusagen die christliche Perspektive. Er sagt, Gott macht es eben so, wie er will und nicht so, wie wir das gerne hätten. Ja? Und dass wir es nicht verstehen, Tja, da können wir nichts dagegen tun. Ja, das ist eben so eingerichtet, aber wir können da Gott deswegen nicht verantwortlich dafür machen und uns einfach eine andere Theorie ausdenken, nur weil uns das nicht so passt, wie es einfach vorliegt. Und ich denke, der Standpunkt ist auf jeden Fall vertretbar. Aber zu den Physikern, die eine andere Interpretation als die eines Zusammenbruchs der Zustände vertreten, gehört auch der Physiker Hugh Everett. Man hat also natürlich an der mathematischen Theorie festgehalten, muss man ja auch. Die Mathematik sagt uns ja, was rauskommen soll. Und das stimmt auch mit den Experimenten überein. Aber er vertritt eine andere Interpretation. Und zwar sagt er jetzt, dieser Zusammenbruch der Überlagerung der Zustände würde nie stattfinden. In Wahrheit, und jetzt wird es interessant, jetzt kommen wir auf unser Multiversum-Thema, sollen alle nur möglichen Zustände irgendwie parallel nebeneinander existieren. Und in dem Moment, wo eine Beobachtung erfolgt, also wo ich hinschaue, oder der Physiker sagt eben, wo eine Messung erfolgt, soll sich dann aus unserem Universum ein weiteres Universum abzweigen. Also durch jede Messung, durch jedes Hinschauen, durch jede Aktion sozusagen, würde sich ein weiteres Paralleluniversum abzweigen. Das ist eine andere Interpretation, aber eben gerade eine, die sozusagen in dieses Bild von Einstein reinpasst, wo man den Zufall eben ganz ausschließen will. Man hat also hier dieses Beispiel, wo also der gute Mann hier schläft. Und im einen Universum, ja, da klingelt der Wecker nicht, also schläft er weiter. Und im anderen Universum, da klingelt er, also wacht er auf. Und beide Universen existieren parallel nebeneinander, nur können die nicht wahrgenommen werden. Also der eine kann vom anderen nichts wahrnehmen, aber die existieren, weil es diese zwei Möglichkeiten gibt, nämlich dass der Wecker eben in einem Fall funktioniert, im anderen nicht. Auf diese Weise entstehen quasi in jedem Augenblick viele parallele Universen, die sich zunächst nur ganz geringfügig unterscheiden. Man kann sich das so vorstellen, im einen Universum entscheiden wir uns zum Beispiel an einer Kreuzung den Weg links zu nehmen, im anderen Universum den Weg nach rechts. Nach dieser Interpretation existieren wir alle als individuelle Persönlichkeiten unendlich oft in unterschiedlichen Paralleluniversen. Also das wäre dann so, man hat hier praktisch eine Verzweigung und es gäbe immer mehr Verzweigungen, das ginge aber, das kann ich natürlich nicht darstellen, bis ins Unendliche und diese verschiedenen Möglichkeiten, was alles passieren kann. Also alles passiert im Multiversum und parallel. Das grundlegende Problem aber jeder Interpretation und insbesondere dieser Interpretation der Quantenphysik ist jetzt, dass wir nicht testen können, welche Interpretation richtig ist. Das Problem ist nämlich folgendes, und das sagt uns auch die Theorie, diese Paralleluniversen können von uns nicht besucht werden. Sie befinden sich außerhalb von Raum und Zeit. In unserem Universum, in unserem vierdimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum, da hängen wir fest. Und diese Paralleluniversen existieren nur in einem mathematischen Hyperraum. Und damit ist das Hauptproblem, und das gestehen auch diese Vertreter dieser Theorie im Wesentlichen alle ein, das Hauptproblem ist, dass es eine experimentell, prinzipiell unbeweisbare Hypothese ist. Man kann es nicht beweisen, es ist nicht verifizierbar wissenschaftlich. Das heißt, Fazit gezogen, das Multiversum der Quantenphysik beruht auf einer ganz speziellen Interpretation der zugrunde liegenden Physik. Und wir haben gehört, warum, was die Motivation war, weil man eben nicht wollte, dass es so ist, dass sozusagen der Mensch irgendwo an seine Grenzen stößt. Man möchte alles irgendwie erklären können. Aber diese Theorie ist eben praktisch unbeweisbar. Man muss also hier auf einen sehr schlüpfrigen Boden sich bewegen, um diese Theorie überhaupt vertreten zu können. Komme ich zum dritten Aspekt. Alle drei Aspekte werden im Übrigen parallel benutzt, um den Leuten zu sagen, es gäbe ein Multiversum. Der dritte Aspekt kommt aus der Elementarteilchenphysik. In dieser Elementarteilchenphysik ist es eben so, dass man versucht, die kleinsten Grundbausteine der Materie zu entdecken. Bislang, und das ist sicherlich ein Begriff, hat man die Moleküle und die Atome entdeckt. Man hat aber gefunden in den Atomen eben die Elektronen und den Kern. Im Kern die Protonen und Neutronen. Und in den Protonen und Neutronen die Quarks. Also man vermutet, dass es sogar noch kleinere Bestandteile als diese Quarks gibt. Und diese Bestandteile, die man noch nicht entdeckt hat und von denen man letztlich auch nicht weiß, ob es sie überhaupt gibt, nennt man Strings. Schwingungen oder Saiten. Ja. Hier ist nochmal veranschaulicht, also hier die Moleküle, die die Materie bilden. Die Moleküle bestehen aus den Atomen. Atome haben einen Kern. Da befinden sich Neutronen und Protonen drin. Und jetzt, wenn man sozusagen da reinschaut, dann setzt sich zum Beispiel so ein Neutron aus 3 Quarks zusammen, auch ein Proton aus 3 im Übrigen. Und auch die Elektronen bestehen wieder aus Bestandteilen, wie auch die Neutronen aus den Strings. Aber die Strings sind rein hypothetisch, man hat die noch nie gesehen. Je kleiner nämlich die Bestandteile der Materie sind, desto größer sind die Kräfte, die sie zusammenhalten. Also ein bisschen anders als in unserer Erfahrung. In der Physik ist es so, je kleiner es wird, umso größer werden die Kräfte und nicht andersrum. Das heißt, um die allerkleinsten Bestandteile nachweisen zu können, schießt man jetzt die Teilchen in riesigen Beschleunigern aufeinander und hofft, dass man dann sozusagen kurzfristig sehen kann, aus welchen Bestandteilen die Materie besteht. Aber bislang ist es nicht gelungen, die Strings nachzuweisen. Hier zum Beispiel in CERN, im Kernforschungszentrum in Genf. Man sieht hier schön die französischen Alpen im Hintergrund. Das hat einen Durchmesser von ungefähr 8,5 Kilometer. Dieser Beschleunigerring, also das Gelbe, da sausen die Teilchen, die werden da beschleunigt im Kreis auf dieser riesigen Strecke, 27 Kilometer Umfang. Und wenn die dann annähernd Lichtgeschwindigkeit erreicht haben, dann schießt man die aufeinander und dann hofft man eben, dass man dann die Materie genauer untersuchen kann. Jetzt ist aber so, nach dieser Stringtheorie sind diese Strings keine Punkte, das würde man jetzt so eigentlich erwarten, dass die kleinsten Bestandteile Punkte sind, nein, sondern die Theorie sagt, das sind irgendwelche eindimensionale Fäden, die wie Saiten einer Gitarre schwingen können. Also man visualisiert das irgendwie sowieso Schwingungen, man kann es vielleicht mit einer Gitarrenseite vergleichen, gibt es auch unterschiedliche Schwingungen und je nachdem, was es für Schwingungen hat, haben die halt unterschiedliche Energien im Prinzip. Aber neben diesen eindimensionalen Strings, sagen es diese Theoretiker, da gibt es dann noch höher dimensionale Objekte, sogenannte Brains. Da werden dann bis zu 10 Dimensionen eingeführt für diese kleinsten Objekte, rein theoretisch übrigens. Also nicht im geringsten noch irgendein Experiment gezeigt, im Gegensatz zu den üblichen 3 Raumdimensionen. Und jetzt sagt man, nach der Theorie docken diese mehrdimensionalen winzigen Objekte an einzelne Gitterpunkte unseres dreidimensionalen Raums an. Also man stellt sich das irgendwie so vor wie hier. Es ist also ein Bild, da kann man einem schwindelig werden, wenn man hinschaut. Man sagt also in jedem Raumpunkt, also praktisch an jeder Stelle im Raum, da wären sozusagen höhere Dimensionen. Und diese Objekte in den höheren Dimensionen, die könnte man nur dann richtig sehen, wenn die sich sozusagen in unsere Raumdimension reindrehen würden. Und deswegen sehen die Dinger so komisch aus. Das kann man sich eben nur so in der Projektion vorstellen. Sonst kann man sich eigentlich höhere Dimensionen überhaupt nicht sichtbar machen. Aber die sagen, in unserer Welt, im Allerkleinsten, da wären höhere Dimensionen. So ein faszinierender Gedanke, aber letztlich nur eine Theorie. Und jetzt kommt aus diesen vielen Dimensionen, die da aus der Theorie kommen, ergibt sich auch eine praktisch unübersehbare Anzahl von möglichen Universen. Berechnungen weisen auf rund 10 hoch 500 verschiedene Universen hin. Also das ist eine unglaubliche Zahl, die unserem Universum auch noch ähnlich wären. Man stellt sich das irgendwie so vor, also in einem Hyperraum, da gäbe es ganz viele Universen, jedes würde da in so einem Art Minimum drin liegen. Die Sache ist aber doch jetzt einfach die, falls es Strings überhaupt gibt, das ist überhaupt nicht gezeigt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es jemals gelingen wird, Strings experimentell nachzuweisen. Sie sind nämlich nach der Theorie einen Faktor 10 hoch 20, also 20 Zehnerpotenzen kleiner als Protonen oder Neutronen. Das sind also winzigst. Und sie benötigen für ihren Nachweis Energien, die unvorstellbar viel größer sind, als die größten Teilchenbeschleuniger erzeugen können. Also eigentlich hat man gar keine Chance, die Dinger jemals zu sehen. Und hier ist einer der größten Kritiker dieser Theorie wieder, der Richard Feynman, Physiker und Nobelpreisträger. Er sagt, mir gefällt nicht, dass Sie, die Stringtheoretiker, Ihre Ideen nicht überprüfen. Dass sie bei allem, was mit den Experimenten nicht in Übereinstimmung ist, eine Erklärung aus dem Hut zaubern. Beispielsweise erfordert die Stringtheorie 10 Dimensionen. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich eine Möglichkeit, 6 Dimensionen zusammenzufalten. Das ist mathematisch möglich. Aber warum nicht 7 Dimensionen? Einmal aufgeschrieben sollte ihre mathematische Gleichung Bestimmung, wie viele Dimensionen gefaltet werden und nicht der Wunsch, mit den experimentellen Ergebnissen übereinzustimmen. Er sagt, eigentlich sollte die Theorie was vorhersagen können. Das ist ja gerade die Stärke von der Theorie. Aber das kann die gerade nicht, sondern die passen ihre Theorie gerade so an, wie sie wollen. Ein anderer, der dazu deutlich Stellung nimmt, ist der Professor Robert Laughlin, ein Physiker und wieder Nobelpreisträger. Und er sagt, weder gibt es einen experimentellen Hinweis für die Existenz von Strings in der Natur, noch ermöglicht es die spezielle Mathematik der Stringtheorie, ein bestimmtes experimentelles Verhalten leichter zu berechnen oder vorherzusagen. Also eigentlich hilft uns diese Theorie gar nicht weiter. Man kann das zusammenfassen, das Fazit ist eigentlich, das Multiversum der Elementarteilchenphysik beruht auf der unbewiesenen Stringtheorie. Selbst wenn sie wahr wäre und es Strings gäbe, dann wäre es sehr unwahrscheinlich, dass man die jemals nachweist, extrem unwahrscheinlich, wegen der dafür notwendigen extrem hohen Energien. Also wenn man das alles so sieht, muss man sich schon die Frage stellen, warum das verfolgt wird. Und auch die Frage, was hat es für Konsequenzen, welche Implikationen dieses Multiversum? Wir haben gesehen, am Anfang, im ersten Teil des Vortrags, dass die Hinweise auf dieses Design aus dieser Feinabstimmung der physikalisch-chemischen Gesetze und Bedingungen äußerst stark sind. Wir haben da ganz starke Hinweise auf einen Designer. Um jetzt also dieser unausweichlichen Schlussfolgerung, dass es nämlich einen Schöpfer gibt, und das ist jetzt ganz wichtig, das möchte ich betonen, aus dem Weg zu gehen, hat die moderne Wissenschaft als Antwort nur die Multiversumtheorie. Hier ist der Professor Max Tegmark, Physiker, der gibt es ganz offen zu. Er sagt, es gibt zwei mögliche Erklärungen. Entweder wurde das Universum von einem Schöpfer speziell für uns entworfen. Oder es gibt eine große Anzahl von Universen, jedes mit unterschiedlichen Werten der fundamentalen Konstanten. Und wir befinden uns, was kaum überrascht, in einem Universum, in dem die Konstanten genau den richtigen Wert haben, um Galaxien, Sterne und Leben zuzulassen. Also er stellt uns jetzt praktisch vor die Alternative, entweder Schöpfer oder Zufall. Es ist aber so, wenn man sich auf dieses Multiversum einlässt, dann begibt man sich auf schlüpfrigen Boden, und zwar rein wissenschaftlich. Weil anders als diese großen Theorien der Vergangenheit, wie zum Beispiel Einsteins Relativitätstheorie oder die Bohrsche Quantenphysik, stützt sich jetzt die Multiversum-Theorie eben nicht auf eine Vielzahl von experimentellen Ergebnissen, wie ich jetzt versucht habe zu zeigen, sondern nur auf Hypothesen, nur auf Theorien. Und der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Da wir unser Universum nicht verlassen und einfach von außen betrachten können, das müssten wir eigentlich, um zu sehen, was wirklich Sache ist, ist die Multiversum-Theorie prinzipiell nicht beweisbar. Zum Beispiel sagt hier der Professor Heinz Oberhummer, ein Physiker, das Konzept eines Multiversums ist höchst spekulativ und wird es möglicherweise auch bleiben, da die anderen Universen prinzipiell von uns nie beobachtet werden können. Das ist der entscheidende Punkt. Wer die Multiversum-Theorie vertritt, muss daher trotz mangelnder Beweise einfach glauben, dass das Multiversum existiert. Er kann es nicht beweisen, er muss das glauben. Und hier sagt es ganz klar der Professor Alan Lightman, wieder Physiker, wir müssen nicht nur akzeptieren, dass die grundlegenden Eigenschaften unseres Universums zufällig und unkalkulierbar sind, wir müssen auch noch an die Existenz vieler Universen glauben. Und jetzt möchte ich Ihnen mal die absurden Konsequenzen der Multiversum-Theorie vor Augen führen, wie folgt. Wenn es unüberschaubar viele Paralleluniversen gibt, dann bedeutet das, dass fast alles, was irgendwie denkbar ist, in irgendeinem Universum auch tatsächlich vorkommen muss. Alles muss ja irgendwo dann in diesen Multiversen irgendwo sein. Das heißt, in einem Universum könnten Sie ein ganz normales Leben führen, während Sie in einem anderen Universum zum Beispiel ein berühmter Komponist wären. Es gäbe unüberschaubar viele Kopien von Ihnen, die alle die unterschiedlichsten Dinge tun und erleben würden. Insbesondere gäbe es höchstwahrscheinlich ein Universum, wo es tatsächlich den Weihnachtsmann gibt, der mit seinem Schlitten durch die Lüfte fliegt, weil da nämlich andere physikalische Gesetze herrschen. Jede Physik ist möglich im Multiversum, einfach jede. In einem anderen Universum gäbe es Einhörner und andere märchenhafte Gestalten. Also das Multiversum sagt uns im Prinzip, es gibt unser Universum mit den Naturgesetzen, wie wir sie kennen, aber es muss auch andere Universen geben, wo genau diese Dinge alle möglich sind. Professor Paul Steinhardt, Physiker, sagt, wenn man alle möglichen Blasen im Multiversum absucht, wird man feststellen, dass alles, was physikalisch möglich ist, auch tatsächlich und jetzt sogar unendlich oft passiert. Nicht nur, dass alles, was möglich ist, passiert, sondern auch noch unendlich oft. Wenn man sich das so anhört, dann hat das ja eigentlich schon gar nichts mehr oder nicht mehr viel mit Wissenschaft zu tun. In der Tat weist das Multiversum viel mehr philosophische Merkmale auf als Kennzeichen einer wissenschaftlichen Theorie. Und das wird ganz deutlich, wenn man sich mit den historischen Wurzeln des Multiversums auseinandersetzt. Weil nämlich das Multiversum ganz und gar nicht erst von der modernen Wissenschaft erst erfunden wurde. Das ist nicht so. Bereits die antiken griechischen Philosophen Leukippos und Demokrit haben in ihrer Atomtheorie im 5. Jahrhundert vor Christus den Gedanken von unendlich vielen Parallelwelten entwickelt. Für die ist also unsere Welt sozusagen durch eine zufällige Kollision von Atomen entstanden, aber es gäbe noch unendlich viele weitere Universen, wo ganz andere Konfigurationen entstanden seien. Das hatten die sich schon ausgedacht. Aber diese Viele-Welten-Idee geht sogar noch weiter zurück in der Menschheitsgeschichte als bis zu den antiken Griechen. Ihre ältesten Wurzeln hat sie in der Religion des Hinduismus, ca. 1500 bis 1100 vor Christus. Und das möchte ich jetzt einmal zeigen. Zum Beispiel heißt es in den hinduistischen Schriften, es gibt außer diesem Universum eine unzählbare Anzahl anderer Universen. Oder unzählige Universen, jedes mit seiner eigenen Hülle umgeben. Das ist eine Standardvorstellung im Hinduismus. Man hat hier dieses Bild, das ist hier der Gott Mahavishnu, soll das sein, und der träumt und im Traum sozusagen generiert er Multiversen. Jede Blase ist hier ein Universum und wie Sie hier vielleicht drin sehen können, in jeder dieser Blase ist wieder ein Gott, der wieder träumt und der wieder Multiversen erzeugt. Und da sind wir jetzt schon ganz klar, jetzt nicht mehr bei Wissenschaft. Wir haben auch gesehen, diese Multiversum-Theorie, die hat eigentlich mit Wissenschaft gar nicht mehr viel zu tun. Es ist eigentlich eine religiöse Vorstellung. Und Religionen sind aber von Menschen erdacht und gemacht. Religionen spiegeln nicht zwangsläufig die Realität wider und sind nicht beweisbar. Und es ist daher einfach nicht überraschend, dass auch die unbeweisbare Idee des Multiversums im Grunde einfach eine religiöse Vorstellung ist. Aber, das möchte ich jetzt im letzten Punkt erörtern, die Frage ist nicht, was alles vorstellbar ist. Die Fantasie des Menschen ist groß, sondern die Frage ist, was tatsächlich wahr ist. Das ist Wissenschaft. Die Wissenschaft untersucht immer die Frage, was wahr ist und nicht das, was alles vorstellbar ist. Da sind wir im Bereich der Märchen. Also die Frage der Wahrheit. Wir haben gesehen, dass die moderne Wissenschaft uns zu folgendem Schluss zwingt. Entweder gibt es nur ein einziges Universum, das von einem Schöpfer erschaffen wurde. Haben wir rein wissenschaftlich gezeigt. Oder es gibt eine unübersehbare Anzahl von Universen mit unterschiedlichen Naturgesetzen und fundamentalen Konstanten, wobei unser Universum rein zufällig so beschaffen ist, dass alle Bedingungen erfüllt sind, damit Leben auf unserer Erde existieren kann. Und dabei ist es eben auch wichtig zu wissen, dass diese Idee von vielen Universen keine wissenschaftliche Hypothese mehr ist. Warum? Weil eine wissenschaftliche Hypothese überprüfbar sein muss. Man muss sie überprüfen können. Und das ist die Multiversum-Idee aber gerade nicht, weil wir unser Universum nicht einfach verlassen können und nachschauen, wie es sich tatsächlich verhält. Die Naturgesetze lassen das einfach nicht zu. Daraus folgt, dass die einzig verbleibende wissenschaftliche Hypothese die eines einzigen Universums ist, das von einem Schöpfer erschaffen wurde. Und das finde ich ganz faszinierend, dass uns die Wissenschaft eigentlich zeigt, dass es einen Schöpfer geben muss. Das ist ganz faszinierend, der Gedanke. Und sobald ich das nicht akzeptieren will, muss ich mich in den Bereich der Märchen und Mythen begeben. Und diese Schlussfolgerung ist vielen kompetenten Wissenschaftlern heute voll bewusst und sie geben das sogar auch offen zu, halten aber dennoch an der Multiversum-Theorie fest. Und der Grund ist dafür sehr einfach. Sie lehnen die Alternative, nämlich ein Universum, das durch einen Schöpfer erschaffen wurde, ganz bewusst ab. Lieber glauben Sie an den Zufall als an einen Schöpfer. Und ich denke, das erinnert uns doch an die Diskussion Schöpfung oder Evolution. Weil auch hier geht es um die Frage Schöpfer oder Zufall. Und genauso ist es bei den Vertretern der Multiversum-Theorie, die glauben auch an den Zufall und nehmen damit sogar die märchenhaften Schlussfolgerungen in Kauf, die sich aus dieser Theorie ergeben, wie wir gesehen haben. Ohne es zu beabsichtigen aber, leisten sie damit, auch das haben wir gesehen, religiösen Ideen massiv Vorschub. Das sind Ideen, die sie gerade unter allen Umständen vermeiden wollten. Wenn man im Internet mal guckt, sozusagen auf hinduistische Seiten, die preisen die Multiversum-Theorie. Hier ist der Professor Steven Weinberg, Physiker und Nobelpreisträger. Ein Zitat von ihm: Alles, was wir Wissenschaftler tun können, um den Einfluss von Religion zu schwächen, sollte getan werden. Dies könnte in der Tat unser größter Beitrag für unsere Zivilisation sein. Wir müssen uns klar machen, das, was er hier sagt, dass viele Wissenschaftler gegen Religion kämpfen, dass das Tatsache ist. Aber die Frage ist ja eigentlich eine ganz andere. Das ist eigentlich ein Scheingefecht. Anstatt die Frage Wissenschaft oder Religion, muss man die Frage nach der Wahrheit stellen. Was ist wirklich Realität? Die Wahrheit ist nämlich unabhängig von jeder Vorstellung oder Idee. Sie ist einfach da, ob wir es wollen oder nicht. Wissenschaft, so wie wir sie betreiben, wäre nicht möglich, wenn unsere Welt nicht von Wahrheiten, wie zum Beispiel den Naturgesetzen, durchdrungen wäre. Niemand, kein Mensch würde ein Naturgesetz suchen, wenn sowieso alles nur durch den Zufall beherrscht würde. Wenn wir wüssten, alles ist zufällig, wer würde denn anfangen, Naturgesetze zu suchen? Niemand. Und das ist genau der Punkt, sozusagen. Wissenschaft ist nur möglich, wenn Wahrheit existiert. Warum aber dann die Weigerung, den Tatsachen ins Auge zu sehen und anzuerkennen, dass die moderne Wissenschaft uns zeigt, dass es tatsächlich einen Schöpfer geben muss? Das ist eine Weigerung, die sich ja gegen die Gesetze der Wissenschaft und Logik stellt und die hat ihren Ursprung in der menschlichen Psyche. Ich denke, Stephen Hawking hat dies mehr oder weniger bewusst folgendermaßen zum Ausdruck gebracht durch folgendes Zitat. Stephen Hawking sagt: Wenn wir eine vollständige Theorie entdecken, sollte sie nach und nach in ihren wesentlichen Grundzügen für jedermann verständlich sein und nicht nur für einige wenige Wissenschaftler. Dann werden wir alle, Philosophen, Wissenschaftler und gewöhnliche Leute, in der Lage sein, an der Diskussion der Frage teilzunehmen, warum wir und das Universum existieren. Wenn wir darauf die Antwort finden, wäre es der Triumph der menschlichen Vernunft. Denn dann würden wir Gottes Gedanken kennen. Das klingt erst einmal sehr nobel. Hawking macht es deutlich. Der Mensch strebt danach, was sagt er, zu triumphieren. Ich denke, das gilt für alle Wissenschaftler, die Gott nicht akzeptieren wollen. Er versucht, die grundlegendsten Fragen des Daseins und in unserem Fall mit Hilfe der Wissenschaft zu lösen, so weit, so gut. Aber dabei bedient er sich allein seines eigenen Verstands. Und jetzt sage ich, zu edel dieses Motiv jetzt klingt, genau das ist ja das Problem, weil nämlich das Unterfangen aus eigener Kraft die grundlegendsten Fragen des Daseins zu beantworten von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Und zwar ergibt sich das daraus, dass die einzige wissenschaftliche Erklärung für unser Universum, haben wir gesehen, ein Schöpfer ist, der außerhalb dieses Universums ist. Dieser Schöpfer muss außerhalb sein. Eine Erschaffung durch etwas innerhalb unseres Universums scheidet aus. Warum? Sicherlich kennen die meisten das Märchen von Baron Münchhausen, der sich selbst am Schopf aus dem Sumpf zieht. Also das geht nicht. Das ist das Ursache-Wirkungsprinzip. Also im Prinzip, die Ursache muss außerhalb der Wirkung sein. Das heißt also, der Schöpfer muss außerhalb des Universums sein. Nur ein Blick von außerhalb könnte uns daher die Wahrheit enthüllen. Aber gerade dieser Blick ist uns verwehrt. So wie in der Quantenphysik wir gesehen haben, auch wenn der Einstein das nicht wahrhaben wollte, der Bohr aber ihm gesagt hat, das sind unsere Grenzen, bis hier und nicht weiter. Und genauso ist es mit dem Universum, wir können hier nicht einfach raus. Mit anderen Worten, nur wenn wir den Blickwinkel Gottes hätten, könnten wir die Wahrheit herausfinden. Oder noch krasser ausgedrückt, wir müssten Gott selbst sein, wenn wir auf uns alleine gestellt eine Antwort finden wollten. Und jetzt sehen wir schon, es ist ein Unterfangen, das von vornherein nicht funktionieren kann. Wir sind nicht wie Gott. Und dennoch aber, unabhängig von Gott sein zu wollen, beleidigt Gott und ist Sünde. Und dass es ein großer Irrtum ist, zu glauben, Gott nicht zu brauchen, ergibt sich schon ganz ohne Wissenschaft Ganz einfach aus der Tatsache oder aus der einfachen Tatsache, dass kein Mensch sich selbst erschaffen hat. Wir wurden alle geboren, ohne gefragt zu werden. Wir haben alle so angefangen, oder noch kleiner, kann man sich gar nicht vorstellen. Wir werden auch alle sterben, ohne dass wir gefragt werden, ob wir das wollen oder nicht. Wenn der Mensch stirbt, wird er wieder zur Erde, aus der er ursprünglich genommen wurde. Das sind die Rahmenbedingungen, die uns gesetzt sind. Das ist Wissenschaft sozusagen, wenn ich mich damit auseinandersetze, was ist wirklich Realität in meinem Leben. Und in Wahrheit, das, was uns auch die Bibel sagt, ist Gott unter voller Kontrolle über unser Leben. Gott bestimmt, wann wir kommen, er bestimmt, wie lange wir bleiben und wann wir wieder gehen müssen. Wir haben die Kontrolle nicht. Und deswegen die Frage an Sie, macht es da nicht viel mehr Sinn, sich diesem Gott unterzuordnen, anstatt sich gegen ihn zu stellen und sein zu wollen wie er? Gott verlangt von uns Menschen, dass wir ihm Recht geben, dass wir anerkennen, dass dieser Gott, und zwar in menschlicher Gestalt, vor rund 2000 Jahren auf dieser Welt war, um am Kreuz für die Sünden der Menschen zu bezahlen. Also Gott wurde Mensch und der Name dieses Gott-Menschen ist Jesus Christus, Gottes Sohn. Gott will, dass wir an seinen Sohn glauben. Glauben heißt in dem Fall, dass wir unsere Sünde bekennen und seinen Sohn als Herrn über unser Leben akzeptieren. Das heißt, dass wir nicht mehr eigenmächtig sozusagen versuchen, ohne Gott zu leben. Wir sollen unser eigenmächtiges, von Egoismus geprägtes Leben also aufgeben und uns unter Jesus Christus unterordnen. Wer dies tut, bekommt von Gott das ewige Leben in Freude und Herrlichkeit geschenkt. Wer dies aber nicht tut, offenbart sich selbst als Rebell gegen Gott und wird nach seinem Tod in die ewige Verdammnis, die nie endende Hölle, verurteilt. Diese Wahl haben wir als Menschen letztlich. Das sind die realen Rahmenbedingungen, die wir haben. Und es ist aus meiner Sicht nur vernünftig, sich mit diesen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und sich diese Fragen ernsthaft zu stellen, anstatt irgendwelche Theorien aufzustellen, die sowieso nie bewiesen werden können.